und Westend.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 10 Uhr mit Jonas Ziegler. Der designierte Bundeskanzler Merz warnt davor, dass der deutsche Markt von chinesischen Importen überschwemmt wird. Das könnte eine Folge des Handelsstreits zwischen den USA und China sein, sagte der CDU-Chef der Funke Mediengruppe. Hier müsse die EU-Kommission dringend gegensteuern. Experten rechnen damit, dass chinesische Exporte wegen der hohen US-Zölle auf den deutschen Markt umgelenkt werden könnten. Mehr als jedes dritte Unternehmen in Deutschland will dieses Jahr Stellen streichen. Das geht aus einer Umfrage des Instituts der deutschen Wirtschaft Köln hervor. Rund 35% planen demnach einen Beschäftigungsabbau. Im Herbst lag der Anteil mit 40% allerdings noch höher. Gabriele Intermann.
Die Lage hat sich verbessert, sie ist aber insgesamt schlecht, fasst das Institut die Ergebnisse zusammen. An der halbjährlichen Konjunkturumfrage beteiligten sich mehr als 2000 Firmen. Die von US-Präsident Donald Trump verkündeten hohen Zölle waren zu dem Zeitpunkt noch nicht aktiv. Sie hätten das Exportklima aber bereits negativ beeinflusst, so das Institut der deutschen Wirtschaft.
Die Deutsche Bahn braucht nach eigener Einschätzung bis zu 150 Milliarden Euro, um ihre Infrastruktur zu modernisieren. Das hat Konzernchef Lutz dem Nachrichtenportal T-Online gesagt. Er begrüßte den Plan von Union und SPD, rund 500 Milliarden in die Infrastruktur in Deutschland zu stecken. Das gebe Planungssicherheit auch für die Firmen, die von der Bahn für Bauarbeiten beauftragt werden. Christen in aller Welt laden heute zu Karfreitagsprozessionen ein. Umzüge gibt es auch in Berlin und Brandenburg. In Jerusalem tragen Gläubige bei einer Prozession auf der Via Dolorosa Kreuze aus Holz. Wegen des Kriegs im Gazastreifen sind die Feierlichkeiten aber eingeschränkt. Aus Jerusalem Jan-Christoph Kitzler.
Viele Christen, die nicht als Pilger kommen, sondern im Heiligen Land leben, sind Palästinenser. Und etliche, die im besetzten Westjordanland leben, bekommen von Israel keine Erlaubnis, die heiligen Stätten in Jerusalem zu besuchen. Eine gemeinsame Botschaft haben die Patriarchen und Oberhäupter der Kirchen im Heiligen Land gestern veröffentlicht. Sie fordern alle Menschen guten Willens auf, sich für ein Ende von Krieg und Zerstörung sowie für Frieden einzusetzen im Heiligen Land und in anderen Teilen der Welt.
Für die geplanten Osterfeuer in Brandenburg und Berlin sieht es nun doch ganz gut aus. Wie der Waldbrandschutzbeauftragte Engel dem RBB am Morgen gesagt hat, herrscht fast im gesamten Land Brandenburg nur noch Gefahrenstufe 2. Damit könnten die meisten geplanten Feuer stattfinden. Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter. Heute meist dicht bewölkt, aber nur vereinzelt Schauer, maximal 17 in Berlin bis 15 Grad. Zurzeit in Berlin Eiskeller 12 und in Potsdam 11 Grad. Morgen abziehende Wolken mit Regen, im Verlauf Sonne und Wolken im Wechsel bei 12 bis 15 Grad. Die Zeit 10.03 Uhr.
RBB 24 Inforadio Spezial.
Unser Thema am Karfreitag im RBB 24 Inforadio ist vom Dunkel ans Licht. Und dazu begrüßt sie Ursula Voss-Henrich. In der nächsten halben Stunde wird es um das jüdische Gedenken an die Befreiung der KZs und das Ende des Zweiten Weltkriegs vor 80 Jahren gehen. Wir hören Jüdinnen und Juden aus Berlin und Polen und folgen ihrem Blick auf die Formen des Erinnerns und ihren persönlichen Bezug zur Geschichte. Die jüdische Gemeinschaft in Deutschland hat ihre Wurzeln heute zum größten Teil in der untergegangenen Sowjetunion. Für ihre Familien war der 9. Mai, der Tag des Sieges über Nazi-Deutschland, immer von großer Bedeutung. Und wie ist es heute? Carsten Dippel hat russisch- und ukrainischstämmige Jüdinnen und Juden in Berlin getroffen.
Ein ums andere Mal hat Lars Umansky, wenn er den Reichstag besuchte, nach dem Namen seines Urgroßvaters gesucht. Etliche Rotarmisten haben sich nach dem Sieg im April 1945 auf den Steinen des zerschossenen Reichstags mit ihrem Namen verewigt. Einer von ihnen war Lars Umanskys Vorfahre.
Das war immer so Zeit seines Lebens eine ganz große Sache, auf die er sehr stolz war.
Lars Umansky wurde in der Ukraine geboren. Aufgewachsen ist der Diplomjurist, der sich viele Jahre in der jüdischen Studierendenunion engagierte, in Nordrhein-Westfalen. Die sogenannten Kontingentflüchtlinge, die wie seine Familie nach dem Zerfall der Sowjetunion nach Deutschland kamen, haben ein neues jüdisches Erinnern an den Zweiten Weltkrieg und an die Shoah mitgebracht.
Der Sieg über den Faschismus, ja. und dass man Teil irgendwo davon war, dass man für das Gute quasi gekämpft hat. Aber letzten Endes, so einfach ist das ja nicht.
Solange ihre Großeltern lebten, verbrachte Marina Czerniewski, die in Lemberg geboren wurde, den 9. Mai bei ihnen. Sie erinnert sich, wie ihr Großvater sich immer an diesem Tag einen blauen Kittel anzog und sich seine Orden an die Brust heftete. Er hatte es einst als Soldat der Roten Armee bis nach Prag geschafft.
Ich glaube, das war ein selbstverständlicher Tag des Sieges, auch gar nicht der 8. Mai, sondern der 9. Mai, hatte sehr viele Auszeichnung bekommen. Und diese Orden präsentierte er einmal im Jahr beim gemeinsamen Abendessen.
Für die Erinnerung an den jüdischen Beitrag im Kampf gegen die deutschen Invasoren war in der Sowjetunion kein Platz, wie auch über die Shoah offiziell kaum gesprochen wurde. Das Erinnern daran war sehr privat, erzählt Marina Czerniewski.
So deutlich war das nicht, aber die Shoah hat schon eine ganz große Rolle in unserer Familie gespielt, zum Teil auch durch sprachliche Auslassungen, aber Andeutungen, die im Raum standen, und das war am 9. Mai spürbar.
Jenseits des privaten, familiären Erinnerns war der 9. Mai, der Tag des Sieges über den Hitlerfaschismus, politisch stark aufgeladen. Er hatte einen festen Platz im Kalender. Schulkinder klopften an die Türen von Veteranen, sie überreichten Blumen, sagten Gedichte auf. Nach dem Zerfall der Sowjetunion, vor allem seit dem Machtantritt Putins, habe sich das offizielle Gedenken mehr und mehr nationalistisch überformt, sagt der grünen Europaabgeordnete Sergej Lagodinsky, der in Astrachan an der Wolga aufwuchs. Seine Großeltern überlebten die Shoah, weil sie gerade noch rechtzeitig aus Odessa und Cherson fliehen konnten.
Diese Erinnerung an den gemeinsamen Sieg war etwas, was eben alle einte, wenig umstritten war, wenig ideologisiert war damals und damit sich als Klammer für die gemeinsame Identität eignete. In meinen Erinnerungen an die Sowjetunion war es wenig zelebrieren, es ging vielmehr um das Erinnern, Gespräch suchen mit Älteren. Es gab viel Nachdenklichkeit auch dabei und diese Nachdenklichkeit ist peu à peu durch die Ideologisierung in den Putin-Jahren abgebaut worden.
Russlands Krieg gegen die Ukraine hat zu erheblichen Rissen im jüdischen Gedenken an den 9. Mai geführt.
Ich schaue auch anders auf die Bedeutung dieses Tages. Das ist alles in Russland nicht mehr sichtbar und das wird instrumentalisiert für einen einzigen Zweck, einen Mythos zu schaffen, der russische imperiale Aggression legitimiert.
Marina Czerniewski hat sich von den Formen des offiziellen Gedenkens an den 9. Mai 1945 verabschiedet.
Sie haben sich dieses Gedenken einfach genommen und uns dadurch unmöglich gemacht, diesem Gedenken so nachzugehen, wie wir das früher gemacht haben, und diesen Tag die Bedeutung beizumessen, die ihm vielleicht zusteht.
Das geht Lars Umansky ähnlich. Schon einige Jahre feiere man diesen 9. Mai in seiner Familie nicht mehr.
Um irgendwie selbst ganz klar Nein zu sagen zu dieser Instrumentalisierung, zu dieser Politisierung. Mein Großonkel ist umgekommen, zig weitere Familienmitglieder sind umgekommen, einige gefallen, ja, und andere zum Teil im Babi Yar ermordet worden, in anderen Stellen der Ukraine, in Belarus, da kommt die Familie meines Vaters teilweise her. Das hatte nichts mit Verherrlichung zu tun. Es war ein Sieg, aber quasi voller Tränen.
Ein Erinnern an den Sieg über Nazi-Deutschland und zugleich an Vertreibung und Vernichtung. Carsten Dippel über jüdisches Gedenken. Zu den alteingesessenen jüdischen Familien Berlins gehört die Familie Simon. Hermann Simon ist 75 Jahre alt und in Ost-Berlin aufgewachsen. Der Historiker begann kurz vor dem Fall der Mauer, die Stiftung Neue Synagoge Berlin Zentrum Judaicum aufzubauen und blieb 27 Jahre lang ihr Direktor. Die ehemalige große Synagoge an der Oranienburger Straße ist heute Kulturort und Zentrum der Geschichte des Berliner Judentums. Hermann Simons Mutter war als junge Frau von 1942 bis 1945 in Berlin untergetaucht und hat so den Holocaust überlebt. Über diese Zeit hat sie ihrem Sohn viele Jahre später ausführlich erzählt. Daraus entstand das Buch untergetaucht. Ein einmaliges persönliches Dokument über jüdisches Überleben in Berlin. Ich habe Hermann Simon in seinem angestammten Kiez in Berlin-Pankow getroffen und ihn zunächst gefragt, was er mit den Jahrestagen zum Ende des Zweiten Weltkriegs und zur Befreiung verbindet.
Naja, ich denke zunächst einmal an meine eigene Familie, für die das Kriegsende eben eine wirkliche Befreiung von Verfolgung war. Mein Vater war ja in der sogenannten Emigration. Der war nicht hier, aber meine Mutter war hier. Wo ist sie befreit worden? In Kaulsdorf. Das war schon Ende April 1945. Wenn sich das dann jährt, und nicht nur wenn sich das jährt, denke ich daran.
Ihre Mutter, muss man sagen, hatte sich 3 Jahre lang in Berlin versteckt. Sie war unheimlich mutig, wenn man diese Autobiografie aus ihren Erzählungen, die sie ja aufgezeichnet haben, liest. Das muss wirklich eine große Befreiung gewesen sein dann für sie.
Ja, war es auch. Aber es war irgendwie, dieser Augenblick selbst war dann ohne Dramatik. Sie war dann plötzlich frei. Ja? Und das musste sie erstmal alles begreifen. Untertauchen war das eine, das ging, so sagte sie, relativ einfach, aber auftauchen war schwieriger im Grunde, aber beides ist gelungen.
Das Auftauchen war fast schwieriger als das Untertauchen, was meinen Sie damit?
Ja, dass man wieder sich ganz normal in der Gesellschaft bewegen kann, auch sprachlich, und dass man nicht so unendlich viele Rücksichten nehmen musste, dass man einfach keine Angst mehr hatte und nicht darüber nachdenken musste, was passiert jetzt, wenn ich aus diesem Quartier, in dem ich gerade bin, rausfliege oder es verlassen muss.
Welche Rolle haben diese Jahrestage, der Tag der Befreiung, bei Ihnen in der Familie gespielt? Haben Sie dann wirklich gefeiert? Haben Sie daran gedacht in diesen Tagen?
Ich bin sicher, dass meine Mutter daran gedacht hat. Ganz sicher. Wie ich überhaupt sicher bin, dass sie unentwegt an diese Zeit gedacht hat, sonst hätte sie sie nicht so exakt beschreiben können. Aber das hat sie alles nicht thematisiert. Also es war dann nicht so, dass irgendjemand sagte, also morgen ist der 8. Mai, da werden wir mal kräftig feiern oder so. Das war nicht der Fall. Aber ich glaube, dass das ständig eine Rolle spielte.
Ihre Familie war ja direkt nach dem Krieg auch in der jüdischen Gemeinde in Berlin aktiv, zumindest eingebunden.
Ja.
Schon direkt nach dem Zweiten Weltkrieg begannen ja die ersten Gottesdienste in den Gebetsräumen irgendwo, wo vielleicht ein Raum überhaupt zur Verfügung stand. Wann ging denn das wieder los und wer war da?
Das wieder los? Relativ zeitig. Also es gibt ja die Erinnerung des ersten Nachkriegsrabbiners Martin Riesenburger, der über den 23. April 1945 zunächst berichtet, als es 15 Uhr nachmittags war, da durchschritt das Tor unseres Friedhofs der erste sowjetische Soldat. Aufrecht und gerade war sein Gang. Ich hatte das Gefühl, dass er mit jedem Schritt bei seinem Kommen zu uns ein Stück des verruchten Hakenkreuzes zertrat. Das war am 23. April 1945, und relativ bald danach gab es wohl einen der ersten Gottesdienste auf dem Friedhof im Weißen See, nämlich am 11. Mai 1945, der erste öffentliche Gottesdienst. So schreibt Riesenburger.
Schwer vorzustellen, was für eine Bedeutung das hatte für die Überlebenden. Ja, das muss ungeheuerlich.
Das muss ungeheuerlich gewesen sein, ja. Ja.
Ihre Mutter war Professorin für antike Literatur- und Kulturgeschichte an der Humboldt-Uni. Ja. Ihr Vater war Professor für Philosophie, Geschichte und Hebraistik und Arabistik.
Ja.
Und Sie sind ja so ein bisschen in die Fußstapfen Ihrer Eltern getreten als Historiker.
Ja.
Dann haben Sie 1988 die erste Ausstellung über jüdisches Leben in Ost-Berlin organisiert und kuratiert. Die hieß "Und lehrt sie Gedächtnis", so war der Titel.
Richtig. Das ist eine Zeile aus einem Gedicht von Erich Mühsam. Und wir fanden das ganz gut als Ausstellungstitel. Im Grunde war es eine Ausstellung, die auch hätte heißen können "Juden in Berlin". und wahnsinnig erfolgreich, weil es eigentlich zum ersten Mal so etwas in einem solchen Rahmen gezeigt wurde.
Ziemlich spät, ja?
Ja, aber besser spät als nie.
Wie war die Aufarbeitung in der DDR? Wie haben Sie das empfunden als Teil der jüdischen Gemeinde und als Historiker, als Jude?
Ich habe das empfunden, dass es zu wenig ist. Auf jeden Fall zu wenig und mitunter auch einseitig, so dass der jüdische Widerstand viel zu wenig vorkam. Aber das hat sich ja dann in den Jahren 87, 88 durchaus geändert.
Ja. Und diese Ausstellung hat ja im Grunde genommen so einen beruflichen Grundstein für Ihre weitere Arbeit gelegt, kann man sagen, ne?
Kann man sagen.
Dann wurde ja das Zentrum Judaikum in der neuen Synagoge von Ihnen aufgebaut und ja. Das ist ja zu einem der Wahrzeichen der Stadt geworden.
Ja, das hat man in dem Augenblick, als ich das alles verantworten durfte, gar nicht gemerkt. Es war alles so aufregend, so schnell. Klar, wir haben Berlin, wie soll man sagen, ein Stück seiner Skyline oder so zurückgegeben.
Unbedingt.
Wenn man auf der Schlossbrücke steht und dann plötzlich diese goldene Kuppel sieht, ach, da geht so ein freundliches Lächeln über mein Gesicht, das muss ich schon sagen.
Ja, es ist ja auch nicht nur schön, sondern es hat ja einfach auch eine unglaubliche Bedeutung.
Ja, innen drin hat sie insofern eine Bedeutung, als man erahnen kann, wie prächtig das einst gewesen ist. Man sieht, da war was. Und da kann auch wieder was werden.
Also es gibt da jetzt die ständige Ausstellung natürlich, Veranstaltungen, Filmreihen, Diskussionen, was alles zu so einem kulturellen Zentrum eigentlich dazugehört. Und oben gibt es auch einen Gebetsraum.
Ja, weil wir haben immer gesagt, Synagoge ohne Synagoge geht nicht. Ohne zu wissen, dass da mal irgendwann eine Betergemeinschaft ist, für die der Raum praktisch im Grunde zu klein ist. Das habe ich niemals geahnt.
Was soll das Zentrum Judaikum leisten? Was ist die Idee aus Ihrem Verständnis?
Aus meinem Verständnis ist das Wichtigste, was das Zentrum Judaikum besitzt, das Archiv. Das sind Akten deutscher jüdischer Gemeinden und damit ist dieses Haus ein Forschungszentrum. Und wer sich mit der Geschichte der Juden in Deutschland beschäftigt, der kommt an diesem Archiv nicht vorbei.
Also in dem Archiv sind ja tausende, zigtausende Unterlagen,
ja,
Dokumente.
Ja, wie und die Archive so sind, ja.
Auch über Ihre eigene Familie, über das Leben Ihrer Mutter?
Ja, da gibt es sicher auch irgendwas. Es gibt auch was über mich. Es ist mir mal gelungen, die Akten des jüdischen Krankenhauses in Berlin für das Zentrum Judaikum zu sichern. Und ich bin im jüdischen Krankenhaus geboren und ich könnte Ihnen, wenn wir da ins Archiv gehen, den Eintrag zeigen, in dem steht, wann ich geboren bin und wie viel Gramm ich gewogen habe. Das ist ein bisschen mehr geworden.
Aber wir dürfen auch verraten, dass es 1949 war.
Das können Sie gerne verraten.
Wie vermittelt man jetzt die Grundidee? Was ist Ihnen da besonders wichtig? Was muss transportiert werden?
Es muss transportiert werden, dass das Gedenken wichtig ist. Dass man da nicht irgendwie anfängt zu relativieren, ja, sondern an Menschen erinnert, die einstmals Teil der Stadtgeschichte waren und die mit anderen Menschen in einem Haus gelebt haben und dann plötzlich ausgegrenzt wurden. Ich glaube auch, dass viele Schülerinnen und Schüler daran interessiert sind.
Wie fühlt es sich für Sie heutzutage an, als Jude in Berlin zu leben? Ist das inzwischen selbstverständlicher oder ist es eher für Sie wieder weniger selbstverständlich geworden?
Es ist irgendwo selbstverständlich, aber ich will mal sagen, wenn Sie heute in eine Synagoge gehen, das ist ja wie ein Hochsicherheitstrakt. Das ist notwendig, ganz sicher notwendig. Aber da fühle ich mich schlecht, muss wirklich sagen. Wir müssen uns immer wieder klar machen, das soll nicht und darf nicht Normalität sein.
Hermann Simon, Historiker und langjähriger Direktor des Zentrum Judaikum in Berlin. Gedenken und Erinnern an das Ende des Nationalsozialismus vor 80 Jahren. Was bedeutet das für junge Jüdinnen und Juden in Deutschland heute? Miron Tenenberg hat mit zwei Studenten gesprochen und ist auf viel Zurückhaltung gestoßen.
Ich glaube, Erinnerungskultur ist so ein bisschen nicht ausgelutscht.
Noch ein Anlauf für Emil, den 27-jährigen Studenten.
aber es wird halt immer sehr gerne instrumentalisiert. Und ich finde, gerade die deutsche Erinnerungskultur hat so eine Zweischneidigkeit, wo man auf der einen Seite, und gerade ich als Jude in Deutschland, ja dankbar bin, dass es eine gewisse Erinnerungskultur gibt. Diese Erinnerungskultur aber nichts bringt, wenn in der gleichen Zeit irgendwelche Teenager vor Auschwitz Nazi-Zeichen machen.
Für ihn seien Gedenkveranstaltungen oftmals eher Lippenbekenntnisse, solange er immer wieder Antisemitismus im Alltag erlebt. Gerade an seinen Unis, der TU und der UdK, ist das Klima unangenehm aufgeheizt. Bisher wäre ihm persönlich jedoch nichts geschehen, erklärt Emil.
Teil dieser Erinnerungskultur, der modernen Erinnerungskultur und die Rolle von mir als Jude in Deutschland ist es, mich nicht verstecken zu wollen. Und da spielt ein gewisses Risiko mit, weil man ja nicht weiß, wie gewaltbereit gewisse Leute sind, die dann einen Tafelstern sehen. Aber ich glaube, präsent sein in Räumen, in denen Juden eher nicht präsent sind gerade, ist super wichtig.
Toni, 22, ist auch Student und wie Emil möchte er seinen richtigen Namen nicht im Radio nennen. Trotz seiner Familiengeschichte mit Opfern in der Shoah ist die Gedenkkultur für ihn und in seinem Umfeld nicht richtig greifbar.
Ich glaube, die wenigsten haben eigentlich wirklich ein Gefühl dafür, was Gedenken bedeutet. Weniger als sich an etwas erinnern, aber wirklich Gedenken, das Aktive selber und das Erinnern selber, glaube ich, findet nicht so präsent statt, wie ich es mir vielleicht wünschen würde oder wie es sein könnte.
Toni und Emil sind mit dieser Ansicht nicht allein, aber sie gehören zu den wenigen, die sich überhaupt öffentlich äußern. Seit dem 7. Oktober haben sich immer mehr Jüdinnen und Juden zurückgezogen, suchen nicht den Kontakt mit der nicht-jüdischen Öffentlichkeit. Dennoch, in seinem neu angefangenen Studium hat Toni bewusst Geschichtsvorlesungen zur NS-Zeit belegt und will das zukünftig noch intensivieren. Für ihn hat es stets eine persönliche Bedeutung.
Naja, dass meine Uroma den allerüberwiegendsten Großteil ihrer Familie durch die Shoah verloren hat, wahnsinnigen Qualen ausgesetzt war und ja, dass ein Leben im Trauma hinterlassen hat. Und das bleibt die ganze Zeit da, ob drüber geredet wird oder nicht.
Miron Tenenberg hat die jüdischen Studenten Emil und Toni getroffen. Polen hat unter der deutschen Besatzung und dem Zweiten Weltkrieg unglaublich gelitten und im Verhältnis zur eigenen Bevölkerungsgröße so viele Menschen verloren wie kein anderes Land. Insofern war das Ende des Krieges zunächst eine wirkliche Befreiung für die Menschen dort. Für die jüdische Bevölkerung war das anders. Von den einst 3,5 Millionen Jüdinnen und Juden hatten nur wenige die Shoah überlebt. Und die wenigen stießen auch nach dem Krieg in der polnischen Bevölkerung auf Ablehnung, oft auf blanken Hass. Heute leben etwa 17.000 Jüdinnen und Juden in Polen. ARD-Korrespondent Martin Adam hat zwei Frauen getroffen, die sich intensiv mit der polnischen und ihrer eigenen jüdischen Geschichte auseinandersetzen.
Anna Bikont wohnt im Zentrum von Warschau, ganz oben unterm Dach in einem der wenigen Häuser, die den Krieg überstanden haben. In der Fassade sind bis heute Einschusslöcher zu erkennen. In der modernen Welt kennen sie sich nicht so gut aus, sagt die 70-Jährige. Es ist die Geschichte, die sie interessiert, die der polnischen Jüdinnen und Juden nach dem Zweiten Weltkrieg. Für Juden war das eine absolut unheimliche Zeit. Hinter sich haben sie nur Asche. Sie können nirgendwohin zurückkehren. Keine Nation, keine Gesellschaft, keine Wohnung. In ihren Wohnungen wohnen schon andere Menschen. Es gibt keine Familien mehr. Es gibt gar nichts. Und vor sich haben sie auch nichts. Der Krieg ist vorbei. Der Hass auf Juden nicht, sagt Anna Bikont. Die Journalistin und Schriftstellerin forscht seit Jahrzehnten zur jüdisch-polnischen Nachkriegsgeschichte. Das vielschichtige, multireligiöse Polen, ein Drittel der Warschauer Vorkriegsbevölkerung war jüdisch gewesen, ist zerstört. Die jetzt fast homogen katholische Bevölkerung habe sich an ein Leben ohne Jüdinnen und Juden, aber oft genug in deren Häusern gewöhnt, so Bikont. Wer Juden hilft, tut das, wie schon im Krieg, im Geheimen. Nur ein Jahr nach Kriegsende, im Juli 1946, werden in Kielce über 40 Jüdinnen und Juden ermordet. Nicht das erste, aber bei weitem das größte Pogrom der Nachkriegszeit. Im damaligen Polit-Slang hieß es, das seien reaktionäre Kräfte, das alte Vorkriegspolen, der antikommunistische Untergrund, getrieben von antisemitischen Phantasmen der Vorkriegszeit. Aber in Kielce haben alle am Pogrom teilgenommen. Das Militär, die Miliz, neue und alte Herrscher und massenweise Einwohner. Es war schwierig, danach noch Zweifel zu haben, dass man in Polen als Jude nicht sicher leben kann. Von den gut 3,3 Millionen polnischen Jüdinnen und Juden haben nur gut 400.000 das Kriegsende erlebt. Nach dem Pogrom von Kielce 1946 flüchtet davon mehr als ein Viertel. Viele andere folgen wenige Jahre später, 1968. Studierende protestieren gegen das sozialistische Regime. Das lenkt die Wut auf eine angebliche zionistische Verschwörung. Plötzlich, sagt Anna Bikont, werden Jüdinnen und Juden wieder ausgeliefert. Nicht mehr an die Gestapo, sondern an die Miliz. Und auch Bikons Familie hat ein Geheimnis. Meine Mutter war sehr daran gelegen, dass wir nicht erfahren, dass wir Juden sind. Und das haben wir damals, 68, auch nicht erfahren. Mein Vater hat seine Arbeit verloren. Er sollte eine Liste unterzeichnen, wer alles Jude sei und dass man fordere, sie rauszuschmeißen. Er hat das nicht unterschrieben. Anna Bikon selbst erfährt erst Mitte der 1980er Jahre, dass ihre Mutter und dass auch sie Jüdin ist. In einem Café in Kazimierz, dem alten jüdischen Viertel in Krakau, erzählt auch Miriam Singer von 1968. Es sei wahrscheinlich kein Zufall, sagt sie, dass ihre Mutter damals plötzlich christlich getauft wurde. Jestem Żydówką, ich bin Jüdin, heißt Singers Instagram-Kanal, auf dem sie aus dem normalen Alltagsleben einer jüdischen Familie berichtet. Das sei gerade wegen der Geschichte vielen Polinnen und Polen immer noch fremd.
In die Geschichte, genau, die Juden sind, die sind gestorben, die Deutschen sind die, die haben getötet und die Polen weiß man nicht. Also die sind beide. Und das ist das Schwierigste, dass wir können jetzt nicht alle weinen, so viele Polen sind gestorben, weil die Polen haben auch ganz schreckliche Sachen gemacht. Und deswegen gibt es in Polen ganz riesiges Tabu.
Wer über jüdisches Leben in Polen spreche, löse damit bis heute Angst bei vielen nichtjüdischen Menschen aus. Angst, das eigene Leiden, das tragische Heldentum der polnischen Nation, all das könnte in Frage gestellt werden. Die Reaktionen auf Singers Veröffentlichungen sind daher entweder voller Hass oder übertrieben positiv. Jüdisch sein als gehypter, aber unpolitischer Lifestyle. Derweil versuchen die gerade mal 17.000 Jüdinnen und Juden, die noch in Polen sind, schlicht wieder als kleine Gemeinde zu existieren. Und das gehe trotz aller Schwierigkeiten besser als je zuvor.
Ich habe den Eindruck, dass für mich viel einfacher ist, Juden zu sein. Meine Großmutter könnte das nicht machen, weil gab es Holocaust. Und meine Mutter, das war auch keine gute Zeiten. Und jetzt in Polen, das ist das beste Zeit seit ewig für Juden.
Ja, die Situation hat sich verändert, findet auch Anna Bikont in Warschau. Allerdings mit einem bitteren Beigeschmack. Natürlich gäbe es heute weniger Antisemitismus, sagt sie. Es gäbe ja auch kaum noch Juden in Polen.
Polnisch-jüdische Geschichte und Gegenwart. Martin Adam traf zwei Jüdinnen in Warschau und in Krakau. Vom Dunkel ans Licht, das ist das Thema am Karfreitag hier im RBB 24 Inforadio. Am Mikrofon Ursula Voss-Henrich. Hier folgen jetzt Verkehrsmeldungen und die Nachrichten.
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice.
A2 Magdeburg Richtung Berlin zwischen Cesa und Wollin ist ein Fahrzeug liegen geblieben. A10 nördlicher Berliner Ring Richtung Dreieck-Barnim am Anschluss Birkenwerder ist ebenfalls ein Fahrzeug liegen geblieben. A10 westlicher Berliner Ring Richtung Dreieck-Havelland zwischen Großkreuz und Leest 30 Minuten Stau. Und Richtung Dreieck-Werder zwischen Potsdam-Nord und Vöben 10 Minuten. A11 Berlin Richtung Stettin zwischen Dreieck-Barnim und Bernau-Süd 20 Minuten Stau. Stadtverkehr Berlin Friedrichsfelde-Rienstraße. Vor der Straße Alt-Friedrichsfelde laufen Tiefbauarbeiten. Bis zum Monatsende ist dort nur eine Spur frei. In Tempelhof ist auf dem Tempelhofer Damm stadtauswärts vor der Albrechtstraße nur noch eine Spur frei und das Linksabbiegen ist nicht möglich. Den Livestream im RBB 24 Inforadio gibt es auch auf Zuruf über Ihren Smart Speaker.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 10.30 Uhr mit Jonas Ziegler. Der designierte Bundeskanzler Merz warnt davor, dass der deutsche Markt von chinesischen Importen überschwemmt wird. Das könnte eine Folge des Handelsstreits zwischen den USA und China sein, sagte der CDU-Chef der Funke Mediengruppe. Katharina Hopp, RBB 24.
Schon jetzt kommen laut Merz jeden Tag mehr als 400.000 kleine Paketsendungen aus China an deutschen Türen an. Hier müsse die EU-Kommission dringend gegensteuern, auch damit Verbraucherschutz, Gesundheitsschutz und Produktsicherheit gewährleistet sind. Experten rechnen damit, dass chinesische Exporte wegen der hohen US-Zölle auf den deutschen Markt umgelenkt werden könnten.
Die Deutsche Bahn braucht nach eigener Einschätzung bis zu 150 Milliarden Euro, um ihre Infrastruktur zu modernisieren. Das hat Konzernchef Lutz dem Nachrichtenportal T-Online gesagt. Er begrüßte den Plan von Union und SPD, rund 500 Milliarden in die Infrastruktur in Deutschland zu stecken. Das gebe Planungssicherheit, auch für Firmen, die von der Bahn für Bauarbeiten beauftragt werden. Als nötige Maßnahmen zählte Lutz unter anderem auf, dass Brücken saniert werden müssen, Bahnhöfe ausgebaut und Stellwerke, die teils noch aus der Kaiserzeit stammen, durch moderne ersetzt werden. Trotz Spannungen nähern sich die Ukraine und die USA bei ihrem geplanten Rohstoffabkommen an. Wie die ukrainische Vize-Regierungschefin Zviridenko bekannt gab, haben beide Seiten eine Absichtserklärung für einen Vertragsabschluss unterzeichnet. Bei dem Abkommen geht es um seltene Erden und andere wertvolle Rohstoffe aus der Ukraine. Einnahmen daraus sollen in einen von beiden Seiten verwalteten Fonds fließen. Die meisten Osterfeuer in der Region können stattfinden. Wie der Waldbrandschutzbeauftragte Engel dem RBB gesagt hat, hat der Wetterumschwung die Gefahr verringert.
Dieser Störungsausläufer, der uns jetzt erreicht hat, der hat auch feuchtere Luftmassen mitgebracht. Und somit werden wir in fast allen Landkreisen auf die Stufe 2 runtergehen. Nur unten Spree-Neiße, da bleibt es bei der 3. Das heißt natürlich, dass heute oder morgen, wo noch Osterfeuer stattfinden, die können dann tatsächlich auch durchgeführt werden.
Der Waldbrandschutzbeauftragte des Landes Brandenburg, Raimund Engel. Die Berliner und Brandenburger Kirchen laden am heutigen Karfreitag zu Prozessionen. In Berlin-Mitte beispielsweise zieht die Prozession am Vormittag von der Marienkirche am Alexanderplatz zum Bebelplatz, angeführt von einem 3 Meter großen grünen Kreuz. In Potsdam gibt es am Nachmittag eine evangelische Karfreitagsprozession durch die Innenstadt. Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter. Heute meist dicht bewölkt, aber nur vereinzelt Schauer, maximal 17 in Berlin bis 15 Grad. Zurzeit in Berlin Eiskeller 12 und in Potsdam 11 Grad. Es weht schwacher Wind aus West bis Südwest. Morgen abziehende Wolken mit Regen, im Verlauf Sonne und Wolken im Wechsel bei 12 bis 15 Grad. Die Zeit 10.33 Uhr.
RBB 24 Inforadio Spezial.
Hallo und herzlich willkommen am Karfreitag im RBB 24 Inforadio. Mein Name ist Ursula Voss-Henrich. Hier und heute geht es um das Thema vom Dunkel ans Licht. Um Qual und Euphorie, Schmerz und Befreiung, Flucht und Hoffnung. In der nächsten halben Stunde lernen Sie Hedda und Martha kennen. Zwei Mädchen, die eines gemeinsam haben. Ihr Start ins Leben war viel zu schnell. Sie beide sind als Frühgeborene ans Licht der Welt gekommen, mit weitreichenden Folgen für die Eltern und für ihr eigenes Leben. Silvia Belka-Lorenz über Hoffen und Bangen und die Grenzen der Medizin.
Solange wie ich lebe, streue ich der Martha das Konfetti ins Leben.
Sie hat sich so ins Leben gekämpft. Die kriegt alles, was sie will. Und wenn die ein Pferd will, dann kriegt sie ein Pferd.
Musik. Die K3 ist der Ort, an dem regelmäßig so einiges an Wundern vollbracht wird. K3, Kinderstation, Bereich Neonatologie. Der Intensivbereich hat einen direkten Zugang zum Kreißsaal. Hier beginnt vor einigen Wochen der Weg von Hedda. Es ist Mitte Dezember, Martina ist im 6. Monat schwanger. Bis zum errechneten Geburtstermin für ihr 4. Kind im Frühjahr ist es noch lange hin. Plötzlich Blutungen, Rettungswagen, Blaulicht. 24 Stunden später ist Hedda geboren.
Haut hat sie gehabt, aber sie war halt sehr, sehr lila, rot und sehr glänzend. Also die hat so geleuchtet. Ja, weil
die war noch nicht fertig?
Nein, die war überhaupt noch nicht fertig. Die war nicht fertig. Meine Hand hat die eingenommen. Hätte sie ganz draufgelegt. Da war nicht viel.
Hedda misst bei ihrer Geburt 29 cm. Sie wiegt 620 Gramm. Ungefähr so viel wie eine große Tüte Brötchen oder 2-3 Kartoffeln.
Bei unserer war es halt gut, dass sie halt sehr gut schon gewichtstechnisch entwickelt war.
Und dass wir froh sein können, dass wir ein Mädchen gekriegt haben, weil die Jungs meistens das nicht schaffen.
Wir haben uns ja mit diesem Thema Frühchen oder so Frühchen noch nie beschäftigt. Also Ende 22. Schwangerschaftswoche, ja. Schon heftig.
Die Ärzte kamen ja auch, die Kinderärzte, und haben gesagt, also uns gefragt, ob wir diese Intensivmedizin haben möchten. Aber in dem Moment, damit kannst du nichts anfangen. Du willst einfach nur, dass dein Kind lebt und du willst alles, dass die machen, dass es lebt. Und deswegen sagst du ja, ne? Und dann ging das los.
Das ist am 13. Dezember. Ein extremes Frühchen. 22 plus 5 heißt das im Geburtshilfe-Jargon, die 23. Schwangerschaftswoche. Das ist die Grenze zur Lebensfähigkeit.
Wir wissen sehr genau, dass vor der 22. Woche, wenn man da gefragt ist, dann gibt es die Zahlen, dass ab und an Kinder auch der vollendeten 21. Woche überleben. Das ist nicht gesagt, dass ich daraus die medizinische Empfehlung ableiten muss oder ableiten soll, dass das intensivmedizinisch behandelt werden muss, um dieses Kind jetzt zu retten und zum dauerhaften Überleben zu bringen, sondern wenn das Fetalgewicht über 400 Gramm beträgt zudem, dann kann man das anbieten. Wir sprechen mit den Eltern und versuchen ihren Willen dann abzuleiten, wenn sie eine entsprechende Entscheidungsgrundlage, also Informationen von uns haben.
Dr. Albrecht Grunzke, leitender Oberarzt der Cottbuser Kinderklinik, Chef der Neonatologie. Gemeinsam mit seinem Team hat er auch im Fall von Hedda genau diese Gespräche zu führen. Ohne Intensivmedizin wird das Kind nicht überleben. Mit Intensivmedizin wird es ein Weg, dessen Ende gar nicht abzusehen ist. Martina und Erik wollen, dass für ihre Tochter alles getan wird, was irgendwie möglich ist.
Umso länger wir dann hier gewesen sind, umso mehr würde dieser Begriff überhaupt erst bewusst, was das heißt. Intensivmedizin, vor allem was das auch fürs Kind heißt, was das alles durchmachen muss. Und weil der Infusionsständer bei ihr, der war ja von oben bis unten, der war ja voll. Also der war voller wie voll und immer mehr dran und jeden Tag neu gestochen, weil bei jedem Mal, wenn du es angefasst hast, sind die Venen kaputt gegangen. Und dann haben sie ihr diesen Katheter gelegt, diesen Langzeitkatheter.
Das Zimmer für die Zartesten all der Zarten befindet sich ganz hinten auf der Station. Inkubatoren, Hightech-Brotkästen aus Plexiglas, die Wärme und Luftfeuchtigkeit konstant halten. Darin winzige Körper mit durchscheinender Haut, Handteller große Brustkörbe, auf denen Sensoren kleben, Füße so groß wie Daumennägel in überdimensionalen Socken. Über Kabel und Schläuche werden die Kinder beatmet, überwacht, ernährt. Mit jeder geschafften Etappe rücken die Kinder auf der Station ein Zimmer weiter vor. Wer den Inkubator nicht mehr braucht, bekommt ein Wärmebettchen und dabei geht es immer weiter Richtung Stationsausgang und von da irgendwann nach Hause. Das ist der Idealfall.
Es ist natürlich eine Intuition. Wir lernen das Kind ja erst nach der Geburt kennen. Und meiner Meinung nach ist der Idealfall, wenn man darüber nachdenkt, dass man vorbereitet in das geht, was dann kommt.
Man weiß ja nicht, man spricht ja dann von Outcome, das heißt also von der Entwicklungsqualität der Kinder. Und das weiß man ja nicht vorher. Und deswegen kann man da schlecht eine Grenze ziehen.
Claudia Kirsch, eine der Schwestern auf der K3, eine von denen, die Hedda Tag und Nacht betreuen. Hedda braucht insgesamt 5 Bluttransfusionen, weil der Körper selber noch nicht genug Sauerstoff bilden kann. Irgendwann zwischen Weihnachten und Silvester, große Krise, Hedda muss reanimiert werden. Ihre Mutter Martina landet mehrmals in der Notaufnahme, weil sie mental und körperlich überfordert ist. Auch der große, starke Papa Erik hat immer wieder mit sich zu kämpfen.
Wenn man halt in diesen Inkubator reinschaut, wie klein, hilflos und ja, auf einer Seite auch glücklich ist, aber dann kamen auch wiederum gleichzeitig die Gedanken, wie geht's jetzt weiter, wie entwickelt sich das jetzt mit ihr?
Auf der Frühchenstation ist es warm und leise. Hier schreien keine Babys, dafür reichen Kraft und Lungenreife gar nicht. Die Neugeborenenmedizin hat über die Jahrzehnte Fortschritte gemacht, die unser menschliches Vorstellungsvermögen eigentlich sprengen. Eine Geburt nach 22 Schwangerschaftswochen, die Natur plant etwa 38. Wie weit die Entwicklung noch gehen kann? Die Antwort darauf ist aus medizinisch-technischer Sicht womöglich eine andere als aus der Sicht einer erfahrenen Schwester.
Man denkt schon, dass man irgendwann auch mal eine Grenze ziehen sollte und sagen sollte, wenn sich das Kind entscheidet, dann sollte man das Kind auch gehen lassen.
Was entscheiden die Kinder?
Meistens. Ja, nicht. Also man muss dann auch nach langen Gesprächen immer mit den Eltern überlegen, wie weit geht man dann? Wie viel greift man ein?
Intensivmedizin gleich am Beginn des Lebens. Das bedeutet die ständige Konfrontation mit kleinen Wundern, ebenso wie mit Tragödien. Nicht jede Geschichte hier geht so aus wie die von Hedda. Das will auch von Profis verkraftet sein.
Schwierig. Wenn es ganz kleine Kinder betrifft, dann sage ich mir selber immer, die Natur hat entschieden. Und das hat auch einen Grund, warum das Kind so zeitig geboren wurde. Und ansonsten hilft mir eigentlich meine Familie selber und eigentlich das Team untereinander, so dass man eben miteinander das auch bearbeitet oder verarbeitet. Weil man selber sagen muss, man kann nicht mit jedem Kind mitsterben, dann ist man fehl am Platz. Aber trotzdem darf auch nicht der Punkt kommen, dass es einem egal ist. Dann ist man auch verkehrt.
Nach dem Grundgesetz definieren zunächst mal die Eltern das Kindeswohl. Und meine Empfehlung, und dessen bin ich mir sehr wohl bewusst, auch wenn ich schon lange mit Frühgeborenen arbeite, meine Empfehlungen sind zunächst mal medizinische. Da fließen viele persönliche Erfahrungen, aber eben auch wissenschaftliche Veröffentlichungen mit ein.
Albrecht Grunzke, der Kinderarzt. Kinderarzt mit einem der vielleicht komplexesten Fachgebiete der Neonatologie, der Medizin am Neugeborenen. Beinahe jede einzelne Entscheidung, die hier zu treffen ist, jedes beratende Gespräch mit den Eltern seiner Patienten, wiegt für die Betroffenen tonnenschwer. Umso wichtiger ist es, dass er genau an dieser Stelle zwischen Leben und Tod deutliche Worte findet.
Selbst wenn wir ihr Frühgeborenes der 23. Woche intensivmedizinisch behandeln und über viele Wochen behandeln werden und wenn keine gravierenden Komplikationen eintreten, selbst dann ist natürlich dieses Überleben erkauft durch einen Leidensweg. Ein Leidensweg für erstens das Kind, das hier auf der Intensivstation tägliche Blutentnahmen über sich ergehen lassen muss, künstliche Beatmung über sich ergehen lassen muss. Und das stellt jede Familie vor eine Riesenbelastung.
Albrecht Grunzke, Mitte 50, Kinderarzt, selber Vater von 4 Kindern. Was in dem Fall womöglich gar nichts einfacher macht. Die eigene Erfahrung, welch ein eigentlich nicht zu fassendes Geschenk die Geburt eines Kindes ist. Und das ist in Wirklichkeit noch viel pathetischer, als es hier klingt. Gleichzeitig als Mediziner das Wissen, was es technisch bedeutet, ein so kleines, frühes Kind der Natur quasi abzutrotzen. Wo ist die Grenze zwischen einer späten Fehlgeburt und einem Kind, das mit aller ärztlichen Kunst zumindest die Chance hätte zu überleben? Die große Frage, wer entscheidet das eigentlich? Für Grunzke sind diese Fragen Arbeitsalltag, deswegen absolviert er mit 40 ein zusätzliches Ethikstudium.
Weil sich tatsächlich diese Fragen bei uns zuhauf stellen, also übrigens nicht nur im Zusammenhang mit Frühgeburtlichkeit, sondern auch mit vielen anderen schweren angeborenen Erkrankungen. Es gibt in der Bioethik eine zielführende Publikation, die sogenannte Prinzipienethik, und die gibt uns auch so ein paar Tools an die Hand, wie man mit nicht einwilligungsfähigen Patienten arbeiten kann, in dem Sinne, dass man ermittelt, was ist denn möglicherweise im besten Interesse dieser Patienten. Das versuche ich zu verfolgen in solchen Situationen. Das ist natürlich immer eine Teamarbeit. Insofern tauschen wir uns auch immer damit aus, dass es nicht auf die Berufsgruppe Arzt beschränkt.
Sagt der große, freundliche Chef der Neonatologie, der größten Wert darauf legt, dass ein Arzt, der, Zitat Grunzke, als charismatischer Einzelkämpfer im wehenden Kittel unterwegs wäre, auf dieser Station gnadenlos untergehen würde. Prinzipienethik. Sie beinhaltet wichtige Grundsätze für ärztliches Handeln. Es gilt zu respektieren, dass jeder Patient, jung, alt, gesund, dement, ein eigenständiges Lebewesen ist, auch wenn es konkret erst 600 Gramm wiegt und noch nicht einmal selbstständig atmen kann. Ein weiteres Prinzip ist das Verbot, dem Patienten Schaden zuzufügen, und das Gebot, das Wohl des Patienten zu fördern. Was sich so selbstverständlich anhört, ist in der medizinischen Praxis ein schwerwiegendes Abwägen, weil kaum eine Therapie frei von Nebenwirkungen ist. Im Fall eines Frühgeborenen die maximale Intensivversorgung, die das Kind sich nicht ausgesucht hat, die ihm Schmerzen zufügt, ohne dass sicher wäre, ob und wie es überleben wird. Auf dieser Station ist das nichts, was ein Mensch alleine tragen könnte.
Ich bin übrigens sicher, dass wir im Gebiet der Neonatologie vergleichsweise mit allermeisten auf Teamwork angewiesen sind. Traditionell steht da immer der Arzt irgendwie in der Hierarchie ganz oben. Das ist aber aus der Sicht des Frühgeborenen, wenn ich das mal so lapidar sagen darf, mit Sicherheit nicht der Fall. Da ist im Idealfall immer die Mutter die Wichtigste. Und gleich danach kommt aber auf jeden Fall die Schwester, das Team der Schwestern, die diese kleinen Kinder betreuen, mit ganz viel Berührung am Tag, mit ganz viel Kontakten am Tag dieser und jener Art.
Hedda ist jetzt 4 Monate alt. Den Inkubator braucht sie nicht mehr. Wir stehen an ihrem Plexiglas-Wärmebettchen. Mit Monitoren werden weiterhin ihre Vitalfunktionen überwacht. Herzfrequenz, Sauerstoffsättigung. Das stört Hedda kaum, das Mädchen schläft. Aus dem Küken mit der durchscheinenden Haut ist ein Baby geworden, das auf der Station sehr liebevoll die Dicke genannt wird. 2240 Gramm. Das ist für K3-Verhältnisse stattlich. Hedda kann selber atmen und trinken. Bald geht es, mit wenigen medizinischen Geräten ausgerüstet, nach Hause. Und für den Fall, dass Hedda irgendwann doch das Bedürfnis hat, hier nochmal die nicht ganz eidesstattliche Versicherung von Mutter Martina.
Sie hat sich so ins Leben gekämpft, die wollte auch nicht von uns weg, und das hat sie uns jedes Mal wieder bewiesen, und die kriegt alles, was sie will, und wenn die ein Pferd will, dann kriegt die ein Pferd. Ja?
Januar 2009, Martha steht auf dem ersten Fotoalbum, das Anke Boas für mich zurechtgelegt hat. 9. Januar, ihre Tochter ist Steinbock, was vielleicht auch nichts leichter macht.
Na, aber sie ist sehr willensstark. Ich finde das schon gut.
Marthas Frühchengeschichte beginnt in der 25. Schwangerschaftswoche. Ihre Mutter Anke hat plötzliche Unterleibsschmerzen, die sich als beginnende Wehen entpuppen.
Absolutes Wunschkind. Und dann hat man mich in den Kreißsaal gelegt und es beruhigte sich dann auch alles wieder, sodass ich dann noch 6 Wochen gelegen habe. Zwar Bettruhe, aber es ging ja um das große Ganze. Und am 9. Januar, Marthas Papa wollte wieder auf Montage fahren, ging es los.
Marthas Herztöne sind auffällig, die Nabelschnur ist nicht mehr richtig durchblutet. Dann geht alles schnell. Kreißsaal, Anästhesie, Kaiserschnitt.
Dann war die Martha rausgeholt. Ich habe sie kurz gesehen und dachte, oh, wie süß. Und dachte nur für einen kurzen Moment, Gott sei Dank ist Papas Nase nicht dran. Und als ich das erste Mal Martha besucht habe im Inkubator, bin ich erstmal sofort in Tränen ausgebrochen. Es war alles so zart und so klein und so roh auch noch, ne?
30. Schwangerschaftswoche, 41 Zentimeter, knapp 1500 Gramm.
Das erwischt einen dann, und gerade wenn man selber noch Krankenschwester ist, das erwischt einen dann emotional richtig. Sie ist eigentlich recht gut gewachsen dann auch. Und nach 4 Wochen haben wir sie dann nach Hause bekommen und mussten tatsächlich Puppensachen kaufen. Das andere war ja alles viel zu groß. Ne?
Vielleicht ahnt Anke zumindest ansatzweise, was auf sie zukommt. Anke Boas ist Anästhesieschwester. Auch ohne Google vermag sie Anzeichen und Ärztejargon zu deuten.
In der Klinik wurde dann auch noch diagnostiziert eine Leukomalazie. Und die Ärzte meinten damals schon, man muss jetzt einfach schauen, wie sich's entwickelt. Im Nachhinein verstehe ich das auch. Das Erste, was mir aufgefallen sind, waren so Streckmechanismen beim Gähnen. Wenn sie gegähnt hat, streckte sich der ganze Körper so nach hinten und war völlig steif. Da ist dann schon aufgefallen, irgendwas ist hier nicht ganz richtig, sodass ich tatsächlich mit ihrem 4. Lebensmonat sind wir dann schon im SPZ integriert worden und seit ihrem 10. Lebensmonat zur Physiotherapie.
SPZ, Sozialpädiatrisches Zentrum. In diesen Zentren werden Kinder mit geistigen, körperlichen, seelischen Beeinträchtigungen betreut.
Sie hat die Diagnose bekommen, infantile, kindliche, Zerebralparese, Hirnschädigung mit Tetraspastik. Das heißt, dass man davon ausgegangen ist, dass alle Extremitäten irgendwie spastisch betroffen sind. Bei ihr hat sich dann herausgestellt, dass es vorrangig die Beine sind und ihre linke Hand und mit der rechten Hand alles ganz normal machbar ist.
In jenem SPZ sagt man ihr unmissverständlich, dass Martha nie sitzen, niemals laufen können wird. Ein Schock, aber Anke reagiert nach ihrem eigenen Muster.
Und dann dachte ich mir, also das möchte ich sehen. Wir haben dann auch von klein auf die Treppen hoch in Form des Krabbelns. Dann habe ich ihr halt oben die Hände abgeputzt. Weil mein Ziel schon immer war, die Martha so selbstständig wie möglich zu machen. Und ich ja auch weiß, dass wir nur 20% unseres Hirns nutzen. Und den Rest konnte ich unterstützend noch bespielen. Ja, also ich konnte da oben, so war meine Vorstellung immer, ich kann da oben noch so viel erreichen in diesem Kleinkindalter.
Lauf, Martha, lauf steht auf einer großen gerahmten Fotokollage in Marthas Zimmer. Martha, vielleicht 3 oder 4, in Latzhosen und mit Orthese auf einer Sommerwiese sitzend. Eine Erinnerung an die Zeiten, in denen sich Hoffnung und Verzweiflung abgewechselt haben. Hoffnung, Verzweiflung und nahezu pausenlos enorme Anstrengung. Die Beziehung von Anke und Marthas Vater hält das nicht aus. Aber Martha entwickelt sich.
Es ist natürlich nicht so, dass Martha jetzt einfach mal losgeht und läuft. Aber Martha sitzt und sie kann sich ganz wunderbar ausdrücken. Also wir haben doch ziemlich viel erreicht.
Anke und ich blättern in den vielen Fotoalben, die sie bereitgelegt hat. Sie ist ohne Bitterkeit. Sie macht niemandem Vorwürfe, noch nicht mal den unsensibelsten der Therapeuten von früher. Sie weiß, was Martha und sie geschafft haben.
Wir sind durch ganz Deutschland gereist. Wir sind nach Baden-Baden gefahren, ganzheitspsychomotorische Behandlung. Wir sind nach München gefahren zum Biofeedback. Wir sind in Köln gewesen zum Galileo-Training. Ich habe Voita mit ihr gemacht, zu Hause auch. Ich hatte so eine große Therapiematte. Und dann haben wir vor dem Kindergarten schon Voita gemacht und danach auch noch. Und also auch das Kinderzimmer war immer so ausgerichtet. Wir haben Tischplatten gehabt mit abgesägten Tischbeinen, wo sie dran knien konnte und spielen. Und dass Martha in ihrem Zimmer alles machen kann, was Kinder in ihrem Alter normal auch machen.
Bevor ich uns das jetzt alles übersetze, Anke und Martha haben alles probiert. Nahezu jede Art von Therapie, wie weit entfernt und wie mühsam auch immer. Galileo ist eine Technik aus dem Astronautentraining und es versteht sich fast von selbst, dass auch Delfintherapie dabei war, weil die angeblich Wunder wirkt. Und dennoch wird irgendwann klar, dass Martha nicht nur körperlich eingeschränkt ist.
Es war alles immer Training und Üben. Es kam nichts von alleine. Und wenn mir dann Kolleginnen erzählt haben, das Kind kam heute schon wieder mit völlig zerfetzten Jeanshosen aus dem Kindergarten, dachte ich, ich würde mir wünschen, dass mein Kind mit zerfetzten Jeanshosen aus dem Kindergarten kommt.
Das ist einer der Momente, in denen die sonst so taffe Anke dann doch mal kurz um Fassung ringen muss. Großer Zeitsprung. Martha ist inzwischen 16. Jetzt am frühen Nachmittag kommt sie aus der Förderschule.
Ah, geschafft.
Martha astet die Treppen hoch. Ein süßer Teenager mit strahlend blauen Augen und großer bunter Brille. Und selbst jetzt fast entkräftet mit ansteckendem Lachen.
Hi.
Hi.
Anke und Martha wohnen bis heute im 4. Stock. Kein Fahrstuhl, keine Spur von Barrierefreiheit. Also haben die beiden das Erklimmen der Treppen sehr pragmatisch zu einem Teil der täglichen Physiotherapie erklärt. Und das bei einem Pensum, das nach Hochleistungssport anmutet.
Ja, vor Schule gehe ich 15 Minuten aufs Motorrad, weil sonst komme ich hier die Treppen nicht runter. Das fällt mir unheimlich schwer, die Treppen dann runter. Und in meinem Zimmer steht noch ein Galileo, das ist so eine Vibrationsplatte. Dann habe ich noch Orthesen. Ich stehe früh morgens 4.30 Uhr auf, damit ich das alles schaffe.
Ach du liebe Güte.
Ja.
Brauchst du viel Hilfe? Brauchst du viel Unterstützung bei dir?
Also hier zu Hause mache ich viel alleine. Und ich kann halt nicht alleine irgendwo hin. In die Stadt oder so, geht einfach nicht.
Nervt dich das manchmal auch?
Ja, wäre cool, wäre besser ein bisschen. Meine Freundin sagt auch, Scheißbehinderung,
das Resümee einer 16-Jährigen, die sich auch was anderes vorstellen könnte, als sich pausenlos alles erkämpfen zu müssen.
Ich habe ihr das immer so versucht zu erklären, dass sie einfach ein Stern ist, dem eine Zacke fehlt. Wir können jetzt den Kopf in den Sand stecken, aber das ist nicht zielführend.
Es ist nicht zielführend, aber es wäre auch gar nicht ihre Art. Anke Boas, die freundliche Schöne mit den kurzen blonden Haaren, alleinerziehend und voll berufstätig zwischen OP und Intensivstation und im Schichtsystem. Nebenbei engagiert sie sich in Elterngruppen und Netzwerken und hofft weiter auf die Umsetzung von Inklusion im richtigen Leben.
Es wird geschaut, ne? Warum sitzt ein so großes Kind noch im Buggy? Dass es ein Reha-Buggy ist, sieht ja nicht gleich jeder. Oder auch, wenn wir im Museum sind. Warum geht da jetzt ein Kind mit einem Rollator durchs Museum? Ich habe es dann auch schon wirklich ein paar Mal ausprobiert, diese Leute anzusprechen und habe gesagt, wenn ihr Fragen habt, gerne. Es gibt aber durchaus auch Momente, wo man so denkt, meine Güte, jetzt glotzt doch nicht so.
Ankes großer Traum ist es, dass Martha irgendwann ohne sie klarkommt. In einer Wohngruppe, mit Arbeit und unter Leuten, die sie verstehen und gut leiden können.
Alleine wohnen, das wird nicht machbar sein. Und das wäre für Martha, glaube ich, auch nicht geeignet, weil sie ist ein sehr geselliger Mensch. Ein Stück weit ihren Lebensalltag zu meistern, das wäre echt schön.
Ich gehe dann in die Küche helfen.
Machst du sowas gern?
Ja, also ich koche nicht, ich schneide nur, wenn was zu schnippeln ist.
Bis dahin wird weiter gemeinsam geackert und blöden Blicken getrotzt. Im Museum, im Konzert und überall, wo sie zusammen unterwegs sind. Also wirklich überall.
Das ist wie so ein großes Honigglas. Du krabbelst am Rand raus, tanzt eine Weile oben am Rand lang und dann rutschst du wieder runter, ne?
Martha und Anke zusammen, das ist die Geschichte von der Kraft, der größten Liebe, die es gibt und die das alles überhaupt möglich macht. Die Geschichte von Martha, dem Wunschkind mit dem Frühstart.
Solange wie ich lebe, streue ich der Martha das Konfetti ins Leben. Irgendwann bin ich nicht mehr da.
Das sagt Anke, die Mutter von Martha. Silvia Belka-Lorenz über zwei frühgeborene Mädchen und ihren Kampf ins Leben. Vom Dunkel ins Licht, das ist unser Thema heute im RBB 24 Inforadio. Wir hören, wie sich Menschen nach einer Naturkatastrophe oder einem Schicksalsschlag wieder hochkämpfen und sprechen mit einem Kriminalkommissar, dessen Job es ist, die Wahrheit ans Licht zu bringen. Das alles ist nachzuhören auf inforadio.de oder über die Inforadio-App. Danke fürs Zuhören. Und hier geht's gleich weiter mit den Nachrichten. Tschüss, sagt Ursula Voss-Henrich.
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice.
A2 Magdeburg Richtung Berlin. Zwischen Ceesa und Wollin ist ein Fahrzeug liegen geblieben. A10 östlicher Berliner Ring Richtung Dreieck Spreeau. Zwischen Dreieck Barnim und Hohenschönhausen Behinderungen durch ein defektes Fahrzeug. A10 nördlicher Berliner Ring Richtung Dreieck Barnim. Am Anschluss Birkenwerder ist ebenfalls ein Fahrzeug liegen geblieben. Westlicher Ring Richtung Dreieck Havelland. Zwischen Großkreuz und Leest 45 Minuten. Stau. Richtung Dreieck Werder zwischen Potsdam Nord und Vöben 10 Minuten. A11 Berlin Richtung Stettin zwischen Dreieck Barnim und Bernau Süd 10 Minuten Stau. Stadtverkehr Berlin Mitte, die Spandauer Straße ist ab Karl-Liebknecht-Straße Richtung Hackeschem Markt wegen Bauarbeiten bis Mitte Mai gesperrt, in der Gegenrichtung nur eine freie Spur. RBB 24 Inforadio, auch für unterwegs mit unserer App.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 11 Uhr mit Jonas Ziegler. Der designierte Bundeskanzler Merz warnt davor, dass der deutsche Markt von chinesischen Importen überschwemmt wird. Das könnte eine Folge des Handelsstreits zwischen den USA und China sein, sagte der CDU-Chef der Funke Mediengruppe. Hier müsse die EU-Kommission dringend gegensteuern. Experten rechnen damit, dass chinesische Exporte wegen der hohen US-Zölle auf den deutschen Markt umgelenkt werden könnten. Die Regierungen der Ukraine und der USA haben eine Absichtserklärung für ein Rohstoffabkommen unterzeichnet. US-Präsident Trump erklärte, der endgültige Vertrag werde bereits in der kommenden Woche unterschriftsreif sein. Gabriele Intemann.
Die Vizeregierungschefin der Ukraine, Wirtschaftsministerin Julia Swiridenko, spricht von bedeutenden Fortschritten. Die Absichtserklärung ebne den Weg für ein Partnerschaftsabkommen in Wirtschaftsfragen und einen Investitionsfonds für den Wiederaufbau der Ukraine. Ende Februar waren die Gespräche über das Rohstoffabkommen nach einem öffentlichen Streit zwischen Trump und dem ukrainischen Präsidenten Volodymyr Zelensky ins Stocken geraten.
Die Deutsche Bahn braucht nach eigener Einschätzung bis zu 150 Milliarden Euro, um ihre Infrastruktur zu modernisieren. Das hat Konzernchef Lutz dem Nachrichtenportal T-Online gesagt. Er begrüßte den Plan von Union und SPD, rund 500 Milliarden in die Infrastruktur in Deutschland zu stecken. Das gebe Planungssicherheit auch für die Firmen, die von der Bahn für Bauarbeiten beauftragt werden. Die US-Streitkräfte haben einen von der Houthi-Miliz kontrollierten Ölhafen im Jemen zerstört. Dabei sind nach neuesten Angaben der Houthi mindestens 38 Menschen getötet worden. Aus Washington Samuel Jakisch.
Ziel dieses Angriffs im Jemen sei es nach US-Militärangaben gewesen, den Houthi-Kämpfern eine wichtige Einnahmequelle zu entziehen, indem über den Hafen kein Treibstoff mehr importiert werden könne. Die vom Iran unterstützten Houthis greifen seit Beginn des Gaza-Krieges in Israel vor eineinhalb Jahren regelmäßig Schiffe im Roten Meer mit Drohnen und Raketen an, nach eigenen Angaben aus Solidarität mit den Palästinensern im Gazastreifen.
Für die geplanten Osterfeuer in Brandenburg und Berlin sieht es nun doch ganz gut aus. Wie der Waldbrandschutzbeauftragte Engel dem RBB am Morgen gesagt hat, herrscht fast im gesamten Land Brandenburg nur noch Gefahren.